Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Annette Zerrentin aus Melbourne war 23 Jahre alt, als die Mauer fiel. Ein Weltereignis, das sie im Haus ihres Vaters erlebt hat, in der ostdeutschen Stadt Teltow, östlich von Potsdam. Ich sprach heute Nachmittag mit ihr in unserem SBS-Studio, um mehr über ihr Leben in der DDR zu erfahren, wie sie den 9. November 1989 erlebt hat und wie sie heute darüber denkt.
Ja, also ich bin 66 in Potsdam geboren und dann aber in Teltow aufgewachsen und habe dann also 10 Klassen besucht, habe Facharbeiter für Schreibtechnik gelernt und dann war mir das aber nicht genug und ich wollte noch studieren und habe dann Archivwesen studiert. Eigentlich wollte ich sowas werden wie ja, Restaurateur für Bücher und dann dachte ich, dass es über das Archivwesen eigentlich vielleicht ein ganz guter Einstieg war, ne? Weil man halt manchmal so ein bisschen in Kurven denken musste, wenn man halt in der DDR irgendwas machen wollte. Aber naja, jedenfalls ist es da nicht mit dem Buch Restaurieren was geworden, sondern dann habe ich halt 88 eine Stelle bei der DEFA bekommen im Archiv dort und ja, das wollte ich halt machen.
Ja, ich finde das lustig, also du warst Facharbeiterin für Schreibtechnik.
Ja.
Ich glaube, in Westdeutschland war das bekannt als
Sekretärin.
Genau. Was gab es sonst noch so für verrückte Berufsbeschreibungen? Das war ja ganz anders, nicht wahr?
Ja, das war, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, das war jetzt etwas spontan, aber ja, also der Facharbeiter für Schreibtechnik war so eine ganz bestimmte Berufsbeschreibung, aber es gab bestimmt noch mehr und muss ich vielleicht nochmal drauf zurückkommen, weil da fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Ich weiß nur, dass das sehr verrückt war eigentlich, dass halt diese ostdeutsche Sprache manchmal sehr komisch war sozusagen.
Ja, das Leben in der DDR, viele kennen es ja überhaupt nicht, weil sie nie da gelebt haben. Du kennst es, du warst von 1966 bis 1989 da, 23 Jahre lang und da bekommt man ja einiges mit.
Ja.
War das für dich ein glückliches Leben da?
Ja, also man kann es als in zwei Seiten sehen. Also man ist ja da, ich bin ja damit aufgewachsen. Also das heißt, dass die Repressalien, die man erlebt hat, das hat man ja, das hört sich jetzt ganz schrecklich an, aber das hat man ja so mit der Muttermilch mitbekommen, ne? Und dadurch hat man halt also gewusst, was man machen konnte und was man nicht machen konnte. Und in diesen Grenzen hat man dann ein recht freies Leben führen können. Man konnte auch Sachen sagen, die in einem Freundeskreis, wo man halt jetzt nicht, also die halt wahrscheinlich nicht normalerweise erlaubt waren oder erwünscht waren, aber es gab halt gewisse Freiheiten, die sich jeder halt genommen hat. Aber man wusste auch, dass man bestimmte Sachen nicht machen konnte.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, also jetzt Slogans an die Schultasche machen oder was wir gemacht haben. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, als ich halt Facharbeiter für Schreibtechnik gelernt habe. Da war mal ein Tag, wo der Lehrer einfach reingekommen ist in die Schule und hat gesagt, okay, jetzt schreiben wir ein Diktat. So ganz, er war irgendwie erbost wegen irgendwas und keiner hat den Stift hochgenommen und wir haben alle da gesessen und ihn angestarrt. Wir hatten uns das nicht abgesprochen und es war aber zu der Zeit von der Solidarność in Polen, wo die Arbeiter halt angefangen haben zu streiken. Und der ist dann rausgestürmt aus dem Klassenraum und eine Stunde später war die Stasi da. Das heißt, die Stasi hat bestimmte Leute rausgesucht aus der Klasse, mich auch. Und wir hatten dann ein Einzelgespräch, natürlich, das war niemals in der Gruppe, im Direktorat, warum wir diesen, sage ich mal, Streik gemacht haben, was ja eigentlich kein Streik war. Wir waren irgendwie überrascht, dass der jetzt halt dieses Diktat uns aufgebrummt hat. Das war halt, wir haben das irgendwie nicht akzeptiert. Ne? Und also da kann man halt sehen, dass die Maschine, diese Stasi-Maschine halt so funktioniert hat, so schnell funktioniert hat. Ne? Man hat so, und das waren halt so diese sage ich mal so, diese kleinen Repressalien. Und da hat man halt gewusst, okay, so weit ja, aber dann nicht weiter, ne? Also, oder das, also was wir da schon gemacht hatten, war halt schon viel zu viel.
Sie hören SBS Radio mit einem Gespräch. Annette Zerrentin, sie hat für das DEFA Dokumentarfilmstudio in Berlin gearbeitet und war Augenzeugin des 9. November 1989, der Mauerfall. Du selbst wurdest auch angeworben von der Stasi.
Ja, also das war ganz interessant. Also ich hatte eine Freundin in Potsdam und die war halt, die hat einen Ausreiseantrag gestellt und hat sich auch mit vielen Leuten so aufgehalten oder waren halt ihre Freunde, die auch Ausreiseanträge gestellt haben. Und sie war meine Freundin, wir sind halt oft damals zur Disco gegangen in den 80er Jahren. Und irgendwann nach einer Disco oder während der Disco hat mich jemand angesprochen und hat dann so getan, als wenn er an mir interessiert wäre, hat mich zum Bus gebracht. Man ist ja damals noch mit dem Bus gefahren und die Disco ging von 8 bis kurz vor 12, also das war, oder 7 bis kurz vor 12. Naja, jedenfalls habe ich dann den letzten Bus und da waren irgendwie zwei Leute und der hat zu mir gesagt, also ist auch ganz blöd, der hat zu mir gesagt, Annette, eine Uniform würde dir sehr gut stehen. Und habe ich gesagt, was? Und ich war ja immer so herrlich naiv, ne? Und jedenfalls hat er mich zum Bus gebracht und so. Und irgendwann haben wir uns dann wieder getroffen, weil ich eigentlich, ja, war ja eigentlich ganz nett. Und irgendwann hat er mich dann mal zum Essen eingeladen und dann hat er mich halt nur über meine Freundin ausgefragt, ne? Und in meinem Hinterkopf irgendwie schon, also die Intuition hat eigentlich schon immer ganz gut bei mir funktioniert, war dann so, Annette, sag dem nichts, ne? Und ich habe gesagt, naja, sag mal, hör mal zu, bist du an mir interessiert oder an meiner Freundin, ne? Und irgendwann ist er dann mal, also hat er dann so die Finger von mir gelassen, aber ich weiß im Nachhinein, dass der halt versucht hat, mich anzuwerben und dass der halt versucht hat, über mich halt mehr rauszufinden, über meine Freundin damals.
Die dann auch wirklich ausgewandert ist?
Wie war das mit ihr? Ja, die ist dann ausgewandert, so kurz vor der Wende eigentlich. Die ist dann nach Hamburg gegangen.
Okay, sprechen wir über den 9. November, der Mauerfall. Mhm. Und da war das bei dir eher unspektakulär, weil du hast den Termin oder diese Nacht eigentlich ein bisschen verschlafen.
Genau, verschlafen. Also mein Vater, also ich war nämlich, also ich habe dann in Berlin eine Wohnung gehabt in Mitte und an dem Tag war ich irgendwie, dachte ich, naja, ich muss mal zu meinen Eltern fahren, das war ein Donnerstag und dann den nächsten Tag wollte ich dann wieder reinfahren nach Berlin zum Arbeiten und mein Vater hat noch an die Tür, irgendwann in der Nacht an die Tür geklopft, die Mauer ist auf, aber ich habe es irgendwie nicht, ja, so für voll genommen oder es war irgendwie nicht so wichtig, ja, und dann halt den nächsten Morgen aufgestanden, naja, und dann halt gab es halt diese Überraschung, dass halt die Mauer wirklich auf war und wir haben dann es war dann natürlich in den Nachrichten und ich bin dann halt nach Berlin gefahren per Zug und das Interessante war halt, dass es Totenstille war im Prinzip, ne? Also der im Osten, in dem Zug, in der S-Bahn, in Karlshorst, wo ich den Zug wechseln musste, oder Schönefeld, es waren kaum Leute da und es war irgendwie total ruhig, weil die halt entweder alle im Bett waren oder im Westen, in West-Berlin, also entweder oder. Naja, ich bin dann in meine Arbeitsstelle gegangen, da zur DEFA und eine Kollegin war da, mein Chef war da und die Kollegin hat gesagt, na komm Annette, wir gehen jetzt mal rüber. Und da habe ich gesagt, na okay, lass uns mal gehen. Und dann sind wir halt rübergegangen, mein Chef, der war Parteigenosse, der saß noch an seinem Schreibtisch, der war zwar ganz nett, aber der hat irgendwie nichts gesagt. Der hatte nur irgendwie wahrscheinlich seine Parteigenossen da und hatten dann irgendwelche Beratungen, weiß der Teufel was. Und ich bin dann halt mit meiner Kollegin so das erste Mal nach West-Berlin gegangen. So, und wir sind dann über die Kochstraße drüber. Ich weiß gar nicht, was das in der DDR für ein Grenzübergang war, aber im Westen war das die Kochstraße. Und so, und das war halt irgendwie total toll, ne? Und auch sehr, ja, aufregend. Ich habe jetzt nicht geheult, also ich war so, wie man es so in den Fotos sieht und oder Filmen sieht, also oder Berichten sieht, dass du so heulst oder in Tränen aus, aber es war schon sehr aufregend, ne? Jetzt so mal wirklich nach West-Berlin zu gehen, wo du halt nie gedacht hast, dass du da hinkommst, ne? Also weil in der DDR, der Slogan war ja immer, die Mauer steht für immer und für 100 Jahre. Ne? Und das halt so diese Mauer so von einem Tag zum anderen fallen kann, das war, also dass die Grenzen halt auf sind, das ist unbegreiflich, ne? Wie schnell halt sowas gehen kann. Und für mich gibt es so ein Nie, gibt es jetzt nicht mehr, ne? Nach dieser Erfahrung. Und naja, natürlich, was man so als DDR-Bürger gemacht hat, so, man ist dann zum Kudamm gegangen, ne? Eigentlich ist, naja, sind zum Kudamm gegangen und dann waren halt die ganzen Ostdeutschen schon und ich glaube, so die ganzen Supermärkte und so hatten dann überall schon die Bananen hingelegt und was auch immer, die Orangen, das war ja November und in der DDR gab es ja wohlweislich immer Bananen, nur an so bestimmten, zu bestimmten Zeitpunkten, wo sie dann mal so ein paar Bananen zur Verfügung gestellt haben und importiert werden, damit die Leute nicht ganz sauer werden. Ne? Aber ja, und dann waren da halt Bananen. Aber das Erste, was ich mir gekauft habe, war ein Buch. Und also zu der Zeit war gerade so ein Film, den haben sie auch in der DDR gezeigt, über Camille Claudel. Und da habe ich mir das Buch gekauft. Das war, glaube ich, mein erster Kauf im Westen. Aber Christian, ich muss dir auch sagen, was so interessant war eigentlich, war, dass dadurch, dass wir Westradio hatten und Westfernsehen hatten, das war alles total bekannt. Na, du hast es zwar nicht, du kanntest die ganzen Namen und wusstest die ganzen U-Bahn-Linien und hast den Kudamm gesehen, aber du warst da halt noch nicht. Das ist wie, wenn du jetzt Bilder siehst vom AS Rock oder vom Sydney Opera House, aber du warst da halt noch nicht, aber du weißt eigentlich, wie es aussehen könnte, so, oder wie es vielleicht aussieht, ne? Aber so diese Erfahrung ist schon eigentlich, war sensationell, ne?
Weißt du noch, wie dich die Westdeutschen behandelt und begrüßt haben an jenem 10. November?
Ja, also das ist sehr, sehr dunkel. Ne? Ich weiß, dass da ein paar Leute standen und geklatscht haben, aber ich kann mich so nicht mehr dran erinnern, dass da halt dann, ich kann mich so an Einzelheiten nicht mehr erinnern. Das ist ganz interessant. Ich weiß irgendwie so ein paar, dass ich die Kochstraße gesehen habe und dann so die U-Bahn und die S-Bahn und so und dachte, ach, interessant, toll. Aber ja, also dass da die Leute dann halt so, wie man es halt in den Filmen oder in den Dokumentarberichten sieht, dass sie dann geheult haben und da standen mit Blumensträußen und so. Daran kann ich mich eigentlich gar nicht so richtig erinnern. Ne? Ich glaube, da standen welche, die dann geklatscht haben und geguckt haben, aber ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern.
SBS Radio am Dienstagabend mit einem letzten Gesprächsblock mit Annette Zerrentin, Augenzeugin des Mauerfalls. Vor ziemlich genau 30 Jahren, am Samstag, ist es soweit. Wirst du diesen Tag hier in Australien speziell feiern?
Ach, vielleicht werde ich da dem ein bisschen angedenken. Also ich weiß, ich hatte jetzt gerade gesehen, dass es wirklich 30 Jahre sind seitdem. Ne? Und ja, das ist mir... Weißt du, Christian, was mir da so im Herzen eigentlich liegt, ist also zu erfahren, ist diese Einheit von Berlin. Ja, also dieses, wenn, weil ich ja für mein Leben lang, also für mein erstes Leben bin ich halt in einem Land aufgewachsen, wo halt dieses Berlin geteilt war. Ich konnte eine Hälfte sehen, also von manchen Punkten konnte man halt über die Grenze gucken, man konnte da aber nicht hin. Und man musste halt immer ganz weite Wege dann um West-Berlin fahren, um nach Ost-Berlin zu kommen. Und als ich in Mitte gelebt habe, da hat man überall diese U-Bahn-Eingänge gehabt, diese alten U-Bahn-Eingänge. Die hat man irgendwie ignoriert. Aber als die dann...
Die waren zu betoniert?
Die waren zu, weil das halt Eingänge waren, wo die West-U-Bahnen gefahren sind, also zum Wedding und so weiter. Ne?
Waren die einfach verschlossen?
Die waren verschlossen, da konnte man nicht rein. Aber das zu sehen, dann als sie die dann geöffnet haben und dann diese tolle Stadt dann mit diesen funktionierenden Adern wieder zu erleben, war wirklich sensationell. Ne? Also dann halt auch das, als die Grenze aufgegangen ist, die Busse und der Verkehr rüberfahren konnten. Es war toll. Und anstelle von 1,5 Stunden oder 1,75 Stunden nach Berlin hat es mich dann durch Berlin durch von Mitte nach Zehlendorf nur noch 1/2 Stunde gedauert. Ja, und jetzt finde ich es auch immer noch sensationell, dieses ganzheitliche Berlin zu erleben. Und jetzt, wo halt die Mauer ist, an vielen Strecken hat man so tolle Grünstreifen und grüne Oasen. Das ist ganz, ganz toll, ne? Wo früher halt dieser Schmerz war und diese aufgerissene Erde und diese geteilte Erde und diese Chemikalien, die da reingepowert haben in die Erde, damit halt kein Grashalm mehr wächst und diese Zäune mit den Hunden und Minen und Stacheldraht und hohe Mauern, alles weg und grün und schön und Oasen für uns alle zum Leben. Und das ist eigentlich sensationell.
Wir haben Mähne aus Gummibärchen, die Panzer aus Marzipan. Kriege werden aufgegessen, einfacher Plan, kindlich genial. Es gibt kein Gut, gibt kein Böse. Es gibt kein Schwarz, es gibt kein Weiß. Es gibt Zahnlücken statt zu unterdrücken, gibt CP1 auf Lebenszeit, immer für eine Überraschung gut. Gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.